So, heute sind wir in einem bisschen kleineren Rahmen, aber ist ja auch völlig in Ordnung, dass wir jetzt ab und zu mal nach links und ab und zu mal nach rechts schauen. Das passt, das kriegen wir hin. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr da seid und dass wir heute auch zusammen in das Wort Gottes hineinschauen können. Und ich möchte zu Beginn noch ganz gerne beten und dann steigen wir ein. Ja, ich bin dir so dankbar, dass wir heute am Freitagabend wieder hier zusammen sitzen dürfen und in dein Wort hineinschauen. Danke, dass du heute auch zu uns reden möchtest. Gib du uns offene Herzen, die bereit sind, das aufzunehmen, was du sagst. Herr, und dass diese Worte eine Veränderung bewirken, Dinge in unserem Leben offenlegen. Herr, wo du uns auch ja, offen mit deinem Wort konfrontierst und dass wir auch klar und deutlich wissen, wo wir stehen. Rede du heute zu uns. Amen. So, ich habe euch zu Beginn ein Bild mitgebracht. Ich glaube, einige von euch kennen dieses Bild, oder? Ich glaube, einigen von euch ist es bekannt, vielleicht aus der Bibelschule. Ich glaube, ihr nehmt es auch so durch. Auf jeden Fall für alle, die es nicht kennen, das ist hier so ein, es ist eine Zusammenfassung von den Königen und den Propheten aus dem Alten Testament. Und teilweise sieht man hier auch von der Zeitskala, wann die Könige mit den Propheten zusammengelebt haben, zu welcher Zeit es war. Und genau, auf jeden Fall sieht man hier auch an den Farben, und das soll ja was Bestimmtes präsentieren, und zwar die schwarzen Könige, die waren ja vor allem im Nordreich, nachdem sich das Reich geteilt hat ins Nord- und Südreich, da gibt es die Könige des Nordreichs und die sind alle schwarz. Und es bedeutet einfach, dass sie böse waren, dass sie komplett gottlos waren. Und dann haben wir aber auch Könige, vor allem im Südreich, da ist zum Beispiel Uzia oder Hiskia oder auch David gehört dazu. Das sind Könige, die waren gut und die waren gerecht. Das waren gottesfürchtige Könige. Wir können sagen, aber die sind komplett gelb, die waren durchweg gut. Klar hatten sie auch ihre Fehler, aber sie haben gut angefangen und schlecht gut angefangen, gut aufgehört. Und dann hatten wir aber auch Könige oder ein König, den Manasse. Hier unten, das ist ein ganz besonderer König, weil der hat komplett gottlos angefangen. Es war ein furchtbarer König, der hat richtig viel Mist gemacht, aber durch Gottes Gnade ist er ein guter König geworden. Am Ende seines Lebens können wir sagen, hey, der war gut. Aber dann gibt es auch Könige, zum Beispiel den Joas, den Asa, die zum Beispiel, wo wir sagen können, hey, das sind ganz traurige Könige, weil die haben richtig gut angefangen, die haben gottesfürchtig angefangen und dann haben die richtig nachgelassen. Und dann sind sie gottlos geworden, mitten in ihrem Leben. Und zu diesen Königen gehört aber auch Saul. Und das sind Könige, die sind irgendwann in ihrem Leben von Gott abgedriftet, einfach weggegangen. Die wollten irgendwann von Gott nichts mehr wissen. Am Anfang haben sie einen guten Weg eingeschlagen und dann sind sie weggegangen von Gott. Und wir sind jetzt circa, ich glaube, dass das jetzt ein Jahr ist, dass wir in dem ersten Samuel unterwegs sind. Und heute enden wir mit Kapitel 31. Und wir beenden heute nicht nur das Buch 1. Samuel mit dem Kapitel 31, sondern hier endet auch das Leben von Saul. Ab jetzt ist es zu Ende. Im Kapitel 31 stirbt Saul. Und wenn wir solche Könige oder auch die Machthaber, die Regierenden von heute so beurteilen müssten, dann haben wir bestimmte Kriterien. Hier zum Beispiel, waren sie gut, waren sie schlecht, waren sie gottesfürchtig oder nicht. Und wenn du heute jemand beurteilen müsstest, dann würdest du ja auch gucken, so, ja, welche Kriterien nehme ich? Naja, wir messen es am Erfolg seines Lebens. Wie erfolgreich war denn der König? Oder wie erfolgreich wurde etwas von einem Machthaber umgesetzt? Danach beurteilen wir ja. Und genau so wirst auch du beurteilt und werde auch ich beurteilt. Wir werden ständig beurteilt. Wie sieht er aus? Mit welchem Auto kommt er her? Welche Arbeit hat er? Ist er erfolgreich? Wo fährt der in Urlaub hin? Was für einen Urlaub kann der sich leisten? Und so beurteilt man die Menschen auch untereinander. So, wie ist der so? Wie sind denn seine Noten in der Schule? Wie ist seine Arbeit? Macht er die gut oder nicht gut? Und diese Dinge, die scheinen uns doch wichtig zu sein. Nach denen beurteilen wir halt. Aber wenn wir ehrlich sind, am Ende unseres Lebens spielt all das überhaupt gar keine Rolle. Das ist total unwichtig. Am Ende ist es doch für den König eigentlich auch völlig egal, wie viel Reichtum hat er sich angehäuft. Wie viele Kriege hat er gewonnen? Wie viel Land hat er erobert? Wie hat er die Wirtschaft angekurbelt? Wie mächtig war er? Wie viel Einfluss hatte er? Und am Ende spielt es auch gar keine Rolle. Und es spielt auch keine Rolle, wie du aussiehst. Es spielt keine Rolle, mit welchem Auto du herkommst. Es spielt keine Rolle, wie erfolgreich du bist. Völlig egal, was andere über dich sagen und wie sie dich beurteilen. Völlig egal, was die anderen über dich denken. Am Ende zählt nur eine Sache. Was hält Gott von dir? Darum soll es heute gehen, so lautet das Thema. Und der tragische Saul ist heute eigentlich unsere Hauptperson. Saul ist so ein Typ, bei dem man sich eigentlich fragt, hey Saul, was ist mit dir eigentlich passiert? Du hast so gut angefangen. Das lief so gut bei dir und dann bist du so richtig abgedriftet. Was ist passiert? So gut angefangen, das sah so gut aus. Und sein Leben endet eigentlich total tragisch. Wir hatten das vorletztes Mal von Max gehört. Da gab es diesen Krieg mit den Philistern und dann ist er ja auch zu dieser Wahrsagerin oder zu dieser Totenbeschwörerin gegangen. Und dann kommt es eben zu diesem Krieg und der wird so heftig, dass alle seine drei Söhne sterben. Und darunter auch Jonathan. Das tut mir voll weh, wenn ich so darüber nachdachte, weil Jonathan, könnt ihr euch noch daran erinnern, Steff hat da so ein Thema drüber gehalten, über David und Jonathan, so, hey, das ist Jonathan, das ist voll der besondere Thronfolge eigentlich gewesen und da ist er jetzt und liegt gefallen auf dem Kriegsfeld, er ist gestorben. Drei Söhne von Saul sterben und dieser Kampf wird immer heftiger und Saul merkt, jetzt wird es richtig eng für mich. Und dann nimmt er sein Schwert und begeht Selbstmord. Der stürzt sich in sein eigenes Schwert und dann stirbt er und so stirbt der erste König Israels durch Selbstmord. Aber wie war der so? Wie war der eigentlich so? Alles in allem, ich meine, der ist jetzt tot und ich weiß nicht, ob du mal auf einer Beerdigung warst, aber in der Regel wird ja nochmal das Leben des Toten so ein bisschen aufgerollt. Und dann beobachtet man den so ein bisschen oder man geht da nochmal durch und sagt so, ja, wie war der so? Ja, dann fängt man an mit der Kindheit oder mit der Geburt, wo ist er geboren, wie war seine Kindheit, wo ist die Person aufgewachsen? Welche Wege hat er eingeschlagen? Welche besonderen Merkmale haben ihn eigentlich ausgemacht? Was war so besonders an ihm? Und dann fängt man an, das Leben von dieser Person eigentlich nochmal so zu beleuchten, die jetzt eigentlich gestorben ist. Von allen möglichen Seiten versucht man es zu beleuchten. Und das möchte ich heute auch mit Sauls Leben machen. Und Saul tritt zum allerersten Mal in Kapitel 9 auf. Da lesen wir zum allerersten Mal von ihm. Und für den Anfang können wir eigentlich sagen, konnte er eigentlich gar nichts. Das ist so irgendwie gefühlt so, hoppla, da ist halt reingerutscht. Also dann war er halt da und das ist ja nicht so, dass er sich ausgesucht hat, sondern der war halt auf einmal König. Also Samuel kommt zu ihm und sagt, hey, also du bist jetzt der neue König. Gott hat dich dazu berufen. Gott wählt ihn aus und Saul wollte diesen Job eigentlich gar nicht. Und dann, ja, salbt ihn halt Samuel zum König. Und dann bekommt er diese Aufgabe, König zu sein. Und das Besondere ist auch, Gott gibt ihm auch ein verändertes Herz. Und ich finde, es ist so wichtig, Gott lässt nicht einfach Saul König werden und sagt dann so, hey, du bist das König und jetzt guck halt, wie du es machst. Ist jetzt halt dein Job. Ja. Sondern, das sehen wir auch und es ist so schön, Gott beruft ihn, aber Gott rüstet ihn noch aus. Gott gibt ihm alles, was er braucht. Und nur mal so am Rande, das gilt auch für dich, wenn du einen Dienst hast und wenn Gott dich in eine Richtung begabt, dann gibt er dir alles, was du dazu brauchst. Er rüstet dich aus. Saul wird für seine Aufgabe ausgerüstet. Er steht nicht einfach so da und weiß nicht, was er tun soll. Und eigentlich können wir sagen, der perfekte Start. Der startet richtig gut rein. Und das Schöne ist auch, Saul ist auch kein stolzer Typ. Das macht ihn irgendwie auch voll sympathisch, oder? Ich meine, er fällt voll positiv auf. Der präsentiert sich nicht und sagt, hey Leute, hier bin ich. Ich bin euer König und ich habe jetzt das Sagen. Und ihr hört mir zu und ihr tut, was ich jetzt sage, weil ich jetzt halt euer König bin. Und ihr habt mir zu gehorchen, Saul ist ein demütiger Mensch. Das merkt man am Anfang vor allem. Vielleicht erinnert ihr euch noch, Samuel will Saul herrufen und ihn öffentlich zum König machen. Aber der taucht halt nicht auf. Der ist einfach nicht da. Naja, weil er sich versteckt. Der hat Angst und ja, natürlich irgendwo auch verständlich. Der ist zurückhaltend. Und ich denke, das zeigt auch so eine gewisse Demut, die er hier an den Tag legt. Und was auch auffällt ist, Saul erlebt Gottes Hilfe. Gott ist mit Saul. Vielleicht könnt ihr euch noch an die Situation erinnern. Kapitel 11, da belagern die Ammoniter eine Stadt Israels. Und als dann Saul vom Feld kommt und er mitbekommt, was da los ist, dann wird er richtig wütend, dann wird er sauer und dann heißt es, der Geist Gottes kommt über ihn. Und auf einmal stellt er eine Armee zusammen von 330.000 Soldaten und zieht in den Krieg und vernichtet die Ammoniter. Und weswegen? Weil Gott ihm Gelingen gegeben hat. Und Saul weiß es auch. Und er sagt dann auch später in Kapitel 11, der Herr hat uns Rettung gegeben. Und er nimmt diesen Sieg nicht mal auf seine eigene Kappe und sagt, hey Leute, haben wir gut gemacht und ja, ich bin euer König und Anführer, das lief jetzt ziemlich gut. Der weiß ganz genau, das war gar nicht meine Leistung, sondern da war Gott und der hat mir den Geist gegeben und der hat mich dazu befähigt, das auch zu machen. Man merkt so, hey, Saul ist der Typ, der meint es ernst mit Gott und er geht einen guten Weg voran und er macht klare Sache mit Gott. Aber ich glaube, das wissen wir. Wir sind jetzt viele Kapitel durch 1. Samuel gegangen. Das bleibt nicht lange so. Da verändert sich viel. Saul fängt irgendwann an, einen anderen Weg anzuschlagen. Und so langsam fängt er an, Gott aus seinem Leben herauszudrücken und versucht, so sein eigenes Ding zu machen. Und dann beginnt so eine ganz lange und langsame Abwärtsspirale im Leben von Saul. Und er tut auf einmal Dinge, die er nicht tun darf. Er nimmt sich Dinge raus, obwohl sie ihm eigentlich gar nicht zustehen, und er wird ungehorsam Gott gegenüber. Und ich finde es so interessant. Und wisst ihr, Sauls geistlicher Absturz, ich nenne es einfach mal so, ist auch nicht auf eine falsche Entscheidung zurückzuführen. Das ist ja nicht so, dass Gott ihm jetzt irgendwie zwei Möglichkeiten lässt und Saul sagt so, ich nehme jetzt die Entscheidung und dann sagt Gott, ja okay, Mann, und weil das falsch war, jetzt nehme ich den Geist von dir, ich gebe das Königreich jemand anderem und ich verwerfe dich. Dieser Absturz, den Saul erlebt, der ist vielmehr auf viele falsche Entscheidungen zurückzuführen, auf viele so kleine Kompromisse, die er eingegangen ist. Und es ist so ein ganz langsames Wegdriften von Gott, das Saul erlebt. Und dann wird er ungeduldig. Ihr kennt die Geschichte, als Samuel sich verspätet. Und ja, dann denkt er sich, ja, dann bringe ich halt schon mal ein Opfer. Obwohl er es nicht darf. Saul wird ungehorsam. Die Amalekiter, die er vollständig besiegen soll und die Tiere, die er da schlachten soll, also die verschont einfach teilweise. Er nimmt noch den König gefangen und die besten Tiere, die lässt er halt am Leben und will sie mitnehmen. Der nimmt sich das einfach heraus. Und interessant ist, er hört das Wort Gottes. Und das ist so wichtig und entscheidend. Er hört das Wort Gottes, aber er macht das, was ihm passt. Eigentlich ist es ihm völlig egal. Der macht so einen Kompromiss, so ein bisschen Gott und noch ein bisschen das, worauf ich Lust habe. Und man merkt auch, auf einmal fängt es an mit seinem Stolz. Der Stolz wächst in ihm. Der Mann, der sich früher versteckt hat, weil er Angst hatte, der stellt sich jetzt auf einmal sogar ins Zentrum. Nach einem Sieg in 1. Samuel 15 baut er sich einfach ein eigenes Denkmal. Schon mega, mega stolz, oder? Also ich meine, der baut sich ein eigenes Denkmal, das so an ihn erinnern soll. Und dieser Stolz, der führt ihn dann am Ende dahin, dass er sein Leben immer mehr nach dem Motto führt, ich brauche Gott nicht mehr so sehr. Also man merkt, der macht immer mehr selber, also er will schon noch so mit Gott unterwegs sein und bei gewissen Entscheidungen, da möchte er schon noch auch Gottes Rat haben und Gottes Hilfe haben, aber er möchte seine Entscheidungen doch selber treffen. Und weil Saul so ungehorsam ist, nimmt Gott dann irgendwann seinen Geist von ihm und dann überlässt er ihn sich selber. Und dann beginnt so eine komplett gottlose Phase im Leben von Saul. Der bleibt zwar König, aber ohne die Gegenwart Gottes. Und die Folgen davon, die werden ziemlich schnell sichtbar. Und damit haben wir uns auch einige Kapitel lang beschäftigt. Saul ist jetzt auf einmal geplagt von Wut, von Angstzuständen, der ist paranoid, der ist eifersüchtig auf David und er versucht ihn regelmäßig eigentlich zu töten, dann jagt er ihm nach. Eigentlich total traurig, oder? Wenn man so sieht, wie er angefangen hat. Und das ist dieser Mann, der einmal Gottes Werkzeug war. Und auf einmal kämpft er gegen die Pläne Gottes. Da ist dieser König Israels, der Gottes Stimme gehört hatte und der jetzt auf einmal okkulte Hilfe von der Totenbeschwörerin sucht. Das sind so die ganz krassen Widersprüche. Und dann erlebt er einfach dieses tragische Ende, und zwar diesen Selbstmord. Und ich glaube, 1. Samuel 31 ist so zusammengefasst eines der traurigsten Kapitel in der ganzen Bibel, weil wir so einen Menschen sehen und das ganze Leben, ich meine, wir haben uns ja mit dem Leben von ihm auch beschäftigt, so ein Menschenleben sehen und sagen, hey, der hat voll gut angefangen. Richtig gut. Und dem wurde sogar voll vieles gegeben, das hat er nicht mal selber erarbeitet. Der wurde sogar von Gott ausgerüstet, der hat alles bekommen und er hat so viel richtig gemacht. Und 1. Samuel 31 ist aber auch die Geschichte von einem Mann, der einst von Gottes Geist erfüllt war, aber in völliger Dunkelheit endete. Ich denke, diese Lebensgeschichte von Saul, die steht nicht grundlos in der Bibel. Ich glaube, das ist eine ganz klare Warnung für uns. Ich glaube, es ist eine Warnung für dich und auch für mich, denn entscheidend ist nicht nur, wie du dein Leben startest, sondern wie du mit Gott dranbleibst, wie du es mit Gott zu Ende führst. Und ich möchte aus diesem Leben und aus besonderen Begebenheiten drei Lektionen aus diesem Leben von Saul rausnehmen. Und die möchte ich kurz durchgehen. Und die möchte ich nicht kurz, aber die möchte ich ansprechen. Und der erste Punkt ist, ein guter Anfang garantiert kein gutes Ende. Ich denke, Sauls Leben, das zeigt sich so deutlich, du kannst geistliche Erfahrung sammeln. Du kannst unterwegs sein mit Gott und du kannst begeistert von ihm sein. Du kannst dich sogar von Gott gebrauchen lassen und du kannst in deinen Dienst hineinsteigen und du kannst jeden Sonntag hier sein und du kannst super gut anfangen und trotzdem kannst du tief fallen. Mir geht es so, über viele Jahre beobachte ich das auch so in der Gemeinde und ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, nicht, dass ich das immer so explizit beobachte, aber über all die Jahre, da bekommt man einfach so einen Überblick dafür, da sind Menschen, die lassen sich wegen ihres Glaubens taufen. Und ich denke mir so, hey, voll gut. Die sind zum Glauben gekommen, dann stehen sie da vorne und erzählen begeistert, wie sie zum Glauben gekommen sind. Wie sie Jesus Christus kennengelernt haben. Und nach einer gewissen Zeit, dann sieht man schon so die Veränderung. Die haben sich bekehrt, dann sieht man die Veränderung und da starten die Leute teilweise richtig durch. Die sind überall dabei, die sind begeistert von Jesus, Die sind voller Leidenschaft. Und die sind dankbar für das, was Jesus in ihrem Leben getan hat. Dass er Ordnung in ihr Leben gebracht hat, Orientierung in ihr Leben gegeben hat und dass er ihnen die Sünden vergeben hat. Und sie steigen in Dienste ein, übernehmen Bereiche, wo Leute gebraucht werden und die sind irgendwie überall dabei. Das ist voll cool. Aber nach so einer gewissen Zeit wird es dann irgendwann um den einen oder anderen immer ruhiger. Auf einmal taucht die Person gar nicht mehr auf. Wird immer unregelmäßiger zu sehen. Sieht man immer unregelmäßiger, die Person zieht sich zurück. Auf einmal werden Dienst abgegeben. Und die Leidenschaft, die da war, die ist auf einmal weg. Und die Person wird Gott gegenüber kalt. Oder eine oder andere, der wirft komplett hin und geht wieder weg. Und es ist kein Einzelfall. Das erlebt man so oft. Und vielleicht denkst du gerade nicht an so eine bestimmte Person, sondern vielleicht guckst du gerade auf dich. Und denkst dir so, hey, früher lief es bei mir auch voll gut. Ich habe früher voll für Jesus gebrannt. Ich hatte so viel Leidenschaft. Aber jetzt ist da gerade nichts mehr. Und irgendwie merke ich, ich drifte auch von Gott weg. Irgendwie so, ich wünsche mir mehr und ich habe es aber nicht. Und ich meine ganz ehrlich, solche Phasen, wo es uns im Glaubensleben mal schlecht geht, ich glaube, die erlebt jeder von uns. Ich glaube, das ist ganz normal. Wo man sich fragt, so, wo stehe ich eigentlich gerade? Und irgendwie ist meine Beziehung gerade nicht so gut. Ich glaube, das erlebt jeder Christ und solche Phasen, die sind, glaube ich, für uns auch ganz, ganz wichtig. Das sind immer wieder auch so Zeiten, durch die wir gehen müssen, um auch gestärkt herauszukommen. Prüfungszeiten. Aber diese Phasen meine ich nicht. Es geht nicht um diese Zeiten, wo wir einfach mal eine schwere Zeit haben, sondern ich meine ein komplettes Abkehren von Gott. Ihm einfach den Rücken zu wenden und sagen so, hey, nee, kein Bock mehr. Ich meine, wo man ihn verlässt, um seine eigenen Wege wieder einzuschlagen, wo man den Glauben einfach an den Nagel hängt. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass der Glaube für uns manchmal so als ein einmaliges Erlebnis halt abgehakt werden muss. Ja, also Glaube kommt auch noch im Leben dran, zack, abgehakt, wie so ein einmaliges Erlebnis. Ich meine, ich weiß Bescheid, aufgrund meines Glaubens lasse ich mich taufen, jetzt bin ich gerettet, ich bin safe und jetzt gehe ich raus in die Welt und hier bin ich. Dann gehe ich raus in die Welt, am besten noch ins Ausland, um mein Leben zu genießen. Und dann befinde ich mich auf einmal in einem gottlosen Umfeld. Rausgerissen aus einer Gemeinschaft mit den Gläubigen. Und mal ganz ehrlich, da muss ich doch kein Genie sein. Und da muss ich nicht mal ein Prophet sein, um zu erkennen, dass es so nicht geht. Das wird doch auf Dauer niemals funktionieren. Das kann doch auf Dauer niemals klappen. Der Glaube ist kein einmaliges Erlebnis. Der Glaube ist ein lebenslanger Weg mit Gott. Und es bringt uns auch zum zweiten Punkt. Kleine Kompromisse führen zu großen Abstürzen. Anfangs habe ich schon erwähnt, Sauls Absturz beginnt ja nicht wegen einer falschen Entscheidung. Es beginnt nicht erst im Kapitel 31, sondern schon viel, viel früher. Sünde trennt von Gott und Sünde, die wächst immer schleichend. Und bei Saul war es hier so ein kleines Opfer. Samuel kam halt jetzt nicht rechtzeitig. Dann so ein kleines Opfer in Eigenregie macht er selber. Hier ein kleiner Ungehorsam, ein bisschen Stolz. Und ich denke, jetzt können wir uns auch mit hineinnehmen. Ein bisschen Eifersucht, ein bisschen Neid, ein bisschen die Wahrheit verdrehen, ein bisschen lästern. Ja, ich meine, niemand von uns wacht morgens auf und denkt sich so, heute ruiniere ich mein Leben. Also, das macht ja keiner, oder? Ich meine, wie wurde ein Alkoholiker Alkoholiker? Wie wurde denn ein Drogenabhängiger drogenabhängig? Weil er einmal probiert hat? Ganz bestimmt nicht. Es wurde immer wieder und immer wieder probiert. Und bis es dann zur Sucht wurde und bis es die Leute kaputt macht. Und so können es Sonntage sein, wo du einfach nicht mehr regelmäßig kommst zur Gemeinde und denkst dir so, hey, ich bin so müde. Ich habe es die Nacht durchgezockt oder durchgesuchtet mit irgendwelchen Serien. Und dann ist halt doch besser, du bleibst zu Hause. Und dann chillst du lieber, verpasst das Wort Gottes. Und es kann das Lesen der Bibel sein, das du vernachlässigst, weil dein Hobby einfach wichtiger ist. Kann halt auch sein. Es kann Sünde sein, die du gar nicht mehr angehst, die sich einfach in dein Leben etabliert hat. Es ist ein fester Bestandteil deines Lebens. Vielleicht kämpfst du mit Pornografie und denkst dir so, ich komme eh nicht weg, dann lasse ich es und dann nehme ich es halt mit. Und es beginnt mit kleinen Schritten weg von Gott. Und der dritte Punkt ist, wer Gott verlässt, verliert Orientierung. Schaut mal, am Ende war Saul eigentlich komplett orientierungslos. Er wusste nicht, wohin soll er gehen, an wen soll er sich wenden, wen soll er fragen, da ist doch niemand mehr. Samuel war tot, Gott hat ihn verlassen, die Propheten hat er alle umbringen lassen. Wie soll er weitermachen, wie soll er leben? Und Saul versucht, jeden Strohhalm zu greifen, den er bekommen kann. Und darum ist es auch nicht überraschend, dass er den Weg einschlägt und zu einer Totenbeschwörerin geht. Obwohl eigentlich Saul alle Totenbeschwörer und Wahrsager aus dem Land vertreiben wollte. Das war so sein Gesetz, also er hat es entschieden. Er wollte all das verbieten, weil er es für Götzendienst gesehen hat, was ja auch richtig ist, auch ein guter Aspekt. Und er wollte das Land davon freimachen, sagt, hey, ich verbiete es. Und dann geht er selber zu einer Totenbeschwörerin, um den Rat zu holen oder um Samuel auferstehen zu lassen, um von ihnen einen Rat zu holen. Und in dieser Not, in der sich Saul befindet, sehen wir auch eine riesen Orientierungslosigkeit. Und er übertritt sein eigenes Gebot. Ohne Gott verliert der Mensch seinen Kompass. Was soll der Mensch tun, wenn er Gott nicht hat? Wie soll er leben? Keine Ahnung. Woran orientiert er sich? An den Medien, an der Welt? Und schaut mal, zu derselben Zeit wie Saul hat auch David gelebt. Davids Leben haben wir auch angeschaut. Und ich glaube, die Geschichte von David zeigt uns auch, oder vor allem, wir würden es ja auch mehr beleuchten, wenn wir in 2. Samuel gehen. Aber wenn wir uns so zurückerinnern, was David so getrieben hat, ich glaube, da müssen wir auch sagen, hey David, das war echt ein krasser Typ. Also der hatte richtig viel Dreck am Stecken, der hatte richtig viel Mist gebaut. Und er hat Fehler gemacht. Und er hat sehr große Fehler gemacht. Aber der Unterschied zwischen Saul und David ist der, dass David zu Gott gegangen ist und umgekehrt ist. Saul zum Beispiel, der begeht Sünde und er entschuldigt sich. Oder versucht sich zu rechtfertigen und versucht zu feilschen und sagt so, ja, aber und hin und her, versucht es zu drehen und am Ende verändert sich gar nichts. Der Unterschied ist nicht Perfektion, sondern der Unterschied ist Umkehr. David tut Buße. David erkennt, was er falsch gemacht hat und er kehrt um mit seinem Herzen. Er tut Buße, er bittet Gott um Vergebung und dann, und das ist wichtig, er wendet sich ab von der Sünde. Und ich denke, Sauls Geschichte, die lässt uns auch mit so einer Frage zurück. Und die lautet nicht, hey, wie begeistert bist du heute für Gott oder morgen? Auch nicht, wie stark war dein Anfang im Glauben? Sondern die Frage, wirst du dein Leben mit Gott zu Ende gehen? Du denkst dir vielleicht, keine Ahnung, ich lebe ja noch. Also, aber trotzdem, das ist eine wichtige Frage. Wirst du dein Leben mit Gott zu Ende gehen? Ich habe mich an der Folie der Propheten orientiert, und habe mal so ein Männchen gezeichnet. wenn du diese Person hier wärst, wie würde deine linke Hälfte aussehen? Gelb oder schwarz? Wäre die linke Hälfte eher schwarz, weil du eigentlich gottlos lebst, weil du Gott gar nicht kennst und ihn gar nicht als Retter angenommen hast, weil Jesus dir nicht deine Sünden vergeben hat? Weil du merkst, hey, ich bin auf voll dem falschen Weg. Oder könntest du die linke Hälfte gelb ausfüllen? Nicht, weil du perfekt bist, sondern weil du Gnade vor Jesus bekommen hast. Weil du ein Leben mit Gott begonnen hast und weil du auf einem guten Weg bist, weil Jesus ein Retter geworden ist. Welche Farbe da reinkommt, das weißt nur du und das weiß Gott. Das kann ich nicht beurteilen, das habe ich auch nicht vor. Aber wie deine rechte Hälfte aussehen wird, die noch vor dir liegt, wie du dein Leben beenden wirst, das weißt du nicht. Das kannst du nicht wissen. Aber du kannst dir einer Sache zu 100% bewusst sein. Wenn du in Gott bleibst, dann bleibt er in dir. Und dann darf deine rechte Hälfte auch gelb sein. Das wird uns in Johannes 15, Vers 4 versprochen. Frage, hätte Saul umkehren können? Auf jeden Fall. Immer und immer wieder. Saul hatte die Möglichkeit, sehr lange Zeit. Gott hat ihm sehr viel Zeit gegeben und er ist ihm nachgegangen. Immer wieder aufs Neue. Er hat die Menschen in den Weg gestellt, die ihn gewarnt haben, die ihn zurechtgewiesen haben. Da waren gottesfürchtige Männer. Und sie haben ihn gewarnt. Aber Saul, der wollte all das gar nicht wissen. Das hat ihn gar nicht interessiert. Am Anfang vielleicht noch so ein bisschen und dann hat er gemerkt, so, nee, eigentlich interessiert es ihn gar nicht. Er hat all die Warnungen in den Wind geschlagen, bis es irgendwann zu spät war. Irgendwann ging nichts mehr. Du hast noch Zeit. Du weißt nur nicht, wie viel. Warte nicht, bis es zu spät ist. Warte nicht, bis deine Zeit abgelaufen ist und du nicht mehr umkehren kannst, sondern starte und beende dein Leben im Glauben an Jesus Christus. Und am Ende bleibt noch zu sagen, ein guter Start mit Gott ist wichtig. Ein guter Start mit Gott ist wichtig, aber entscheidend ist, dass wir bis zum Ende mit ihm gehen. Amen.